Hey, wie schön, dass du wieder am Start bist. Hier bei den Mindful Sessions, bei deinem Podcast für mehr Achtsamkeit und Soul Power. Und heute ist eine Premiere, denn zum ersten Mal gibt es den Podcast auch als Videoformat. Und dafür habe ich mir eine ganz, ganz, ganz besondere Gästin eingeladen. Sie ist nicht nur eine meiner allerbesten Freundinnen, Wegbegleiterinnen, sondern auch noch eine grandiose Künstlerin. Und auf ihrem spirituellen Weg, oder wir begleiten uns gegenseitig auf unserem spirituellen Weg.
Auf jeden Fall.
Mariama.
Hey, danke, dass du mich hier zu deiner Videopremiere einlädst.
In meinem Wohnzimmer.
Ja, das kenne ich schon ganz gut.
Mariama, ganz viele von meinen Hörerinnen, Hörern kennen dich, denn wir haben schon ganz viel zusammen gemacht.
Ja, wir waren schon das ein oder andere Mal zusammen unterwegs, so zu deiner Buchpremiere zum Beispiel. Jetzt ist, oh Gott, wann war das?
Vor zwei Jahren.
Vor zwei Jahren, ja. 2020 gab es nicht.
Ja, genau.
und Silvester haben wir auch zusammen gefeiert, hier in diesem Wohnzimmer.
In den Sessions, genau. Mhm. Und es ist ja nicht nur so, dass wir zusammen unterwegs sind, wie bei Lesungen, weil wir uns so gerne mögen, sondern auch, weil unsere Inhalte sich wahnsinnig gut ergänzen. Deine Musik, meine Meditation, und das hat bestimmt auch damit zu tun, dass wir uns auch gemeinsam auf unsere, ich nenne es jetzt mal, spirituelle Reise begeben haben vor vielen, vielen, vielen Jahren und auch gemeinsam noch uns da begleiten und uns ja die Themen, gleiche Themen beschäftigen und wir, jede von uns ihren Ansatz hat, das irgendwie auch in die Welt zu bringen.
Ja, ich glaube, dass dadurch überhaupt unsere Freundschaft auch so stark geworden ist. Also, weil ich glaube, für mich ist es so, dass ich immer mir auch dadurch so eine Inspiration, also dass du für mich auch immer die Inspiration warst, irgendwie auf gewissen Themen, irgendwie bei gewissen Themen nicht aufzugeben oder tiefer zu gehen und Dinge, die du gemacht hast, die mich dann inspiriert haben, da irgendwie da auch dann so stark zu bleiben oder tapfer zu bleiben. Und ich glaube aber auch, dass für mich total ausschlaggebend ist, dafür, wie tief eine Freundschaft werden kann, wie sehr man auch dazu committed ist, irgendwie mit einer gewissen Wahrhaftigkeit durchs Leben zu gehen. Und ich glaube, und wie committed man dazu ist, diesen Weg zu gehen, also diesen Weg von Entwicklung und diesen Weg von Authentizität. Weil ich glaube, man kann ja nicht so richtig, richtig deep connecten, wenn man nicht authentisch ist. Und du hast mir schon so viel von dir gezeigt und offenbart und ja auch zugelassen, dass ich in Momenten da bin für dich und dich da komplett offen und verletzlich gemacht. Die Momente waren, die total wichtig für dein Wachstum waren auch. Ne? Mhm. Und dass wir uns aber umgekehrt ja auch. Und dann haben wir uns ja total gegenseitig dadurch begleitet und gleichzeitig haben wir beide diesen Weg, dass das irgendwas Ausschlaggebendes ist für das, was wir beruflich machen. Mhm. Und wo wir uns ja dann auch voll viel austauschen. Mhm.
Wie würdest du sagen, also erstmal ja, kann ich alles so unterschreiben und vielen Dank. Es gibt ja auch so einen Spruch, you will always be my best friend because you know too much.
Das stimmt. Wir können uns nicht trennen.
Wie würdest du sagen, bedingt deine Reise zu dir deine Kunst?
Ich glaube tatsächlich, dass die Musik meine Reise zu mir bedingt. Mhm. Ich habe, glaube ich, bei den KünstlerInnen, die mich so begeistert und inspiriert haben, habe ich, glaube ich, zwei Dinge immer bewundert. Das war Haltung und Tiefe und also Tiefe / Authentizität. Und das habe ich, glaube ich, dann versucht auch in dem zu finden, was ich tue. Aber dann muss ich ja, damit ich irgendwie mit meiner Musik und mit meinen Texten irgendwie was ausdrücken kann, was wirklich ehrlich und tief ist und authentisch, dann muss ich es ja auch in mir selber finden. Also ich kann ja nicht, das kann man ja nicht nachmachen. Also man kann ja nicht fake authentisch sein.
Nee, schwierig. Verändert sich deine Musik?
Die ganze Zeit. Das ist auch was, wo ich irgendwie auch so ein bisschen mit kämpfe, dass ich halt mich nicht gerne in eine Schublade stecken lasse, sowohl als Mensch als auch eben musikalisch, was Genres angeht. Und das ist natürlich schwierig dann, um, ich sag mal, also Plattformen oder Medien oder Formate funktionieren ja ganz oft dadurch, dass sie ein gewisses Genre bedienen. Und dann ist es halt natürlich für viele schwierig, vielleicht sogar mich da irgendwie zu sehen. Weil sie sagen, ja, was macht sie denn? Also ist es, ich habe es auch schon von Leuten gehört, mit denen ich auch zusammengearbeitet habe, dass es super schwierig ist, einfach einzuordnen. Ist es, was ist es denn jetzt? Ist es irgendwie, also manche sagen, es ist irgendwie, weil ich jetzt in Frankreich war, ist es Chanson-inspiriert. Dann bin ich Singer-Songwriterin, dann ist es Pop, dann ist es Soul. Manche sagen, es ist World. Ich bin mit dem World-Begriff überhaupt nicht einverstanden, aber grundsätzlich will ich mich einfach nie in eine Schublade stecken lassen, weil ich als Mensch mich entwickle und auch musikalisch mich immer weiterentwickle und weil ich als Mensch viele verschiedene Einflüsse in mir habe und viele verschiedene Gesichter habe und das eben auch in der Musik ausdrücke. Und das klingt dann halt jedes Mal ein bisschen anders.
Und wenn wir über Kunst, wenn wir über authentisch sein sprechen, ist es, wird es einem ja nicht immer ganz einfach gemacht, authentisch zu sein. Das gilt bei meiner Arbeit genauso. Ne? Und man ist ja irgendwie auch manchmal so da verleitet zu gucken, was macht links und rechts und was funktioniert da. Und sich aber eben nicht anzupassen, sondern das zu machen, was man macht, weil man es nicht anders machen kann. Ich meine nicht von anders machen kann, dass man es nicht anders hinkriegt. Darum geht es nicht. Sondern weil man nicht ehrlich zu sich wäre. Auch wenn es dann vielleicht der schwierigere Weg ist. Auch wenn Menschen sagen, das verstehe ich nicht. Wie gehst du damit um, dir da immer wieder zurück zu dir zu kommen? Und wie wichtig ist da auch die innere Arbeit für dich?
Also ich denke manchmal, es wäre vielleicht einfacher, wenn ich es mir einfacher machen würde. Ne? Also dass ich sage, ja, warum mache ich nicht einfach mal, warum bediene ich nicht einfach mal ein paar Klischees? Also es funktioniert ja bei anderen Leuten irgendwie ganz gut und kann man ja auch auf eine coole Art und Weise machen vielleicht sogar. Aber ich merke halt, dass wirklich die Momente, wo ich immer weiß, es ist genau das, was ich will und dafür lebe ich, sind halt immer die Momente, wo mir gespiegelt wird, dass die Geschichten, die ich erzähle und dass die Emotionen, die ich gebe und dass die Erfahrungen, die ich teile, dass die Menschen tief berührt. Und das ist einfach wirklich alles, was mir wichtig ist. Und ich glaube, was mir auch gewisserweise hilft, ist, dass ich nicht so wirklich materiell veranlagt bin. Also, dass die Werte, die ich habe, dass die nicht materieller Natur sind und dass ich auch schon früher immer so sehr vielleicht auch in meiner eigenen Welt war und mir schon von klein auf immer so ein bisschen meine eigene Welt gemacht habe, sodass ich nie das Gefühl hatte, dass mit der Art und Weise, wie ich die Dinge sehe oder dass die Dinge, die mir wichtig sind, die falschen Dinge sind, sondern ich hatte halt immer das Gefühl, dass einfach die Tatsache, dass ich in gewisse Kategorien nicht reinpasse, dass das Problem der Kategorie ist und nicht meins. Und ich glaube, es hilft mir vielleicht auch, dass ich einigermaßen stur bin manchmal. Mich von meinen Ansichten und dass ich mich da nicht so sehr von abbringen lasse, aber dass ich gleichzeitig auch so eine Art Urteilsfreiheit versuche zu praktizieren, dass ich sage, okay, das ist für mich, das ist mein Weg, das ist wichtig und mein Weg hat letzten Endes doch nicht so viel mit dem Weg der anderen zu tun. Ich möchte am Ende meines Lebens zurückblicken auf meinen Weg und sagen können, ich war mir immer treu. Und das können nicht viele Leute von sich behaupten. Und ich habe immer das gemacht, woran ich geglaubt habe. Und ich glaube, was für mich auch wichtig ist, ist, dass auf diesem Weg dann auch die bereicherndsten Erfahrungen für mich entstehen und die bereicherndsten Begegnungen. Mhm. Ne? Also so, wie ich auch meinte, dass wir beide nur so nah und so lange schon so eng befreundet sind, weil wir beide diesen Weg zusammen gehen. Aber wenn eine von uns einen ganz anderen Weg gehen mhm. würde, dann würde diese Nähe ja auch darunter leiden, mhm. wenn wir auf einmal nicht mehr mit dem, was bei der anderen Person los ist, uns irgendwie wirklich verbinden können.
Mhm. Also und immer wieder aufmachen auch. Ja. Uns selbst gegenüber und dem anderen Menschen auch gegenüber.
Ja, ja, wir sind ja so wie Verbündete. Ne? Mhm. Also so, ich weiß ja, du weißt ja, egal was bei der anderen Person ist, man kann immer ankommen und man wird immer aufgefangen und diese, das ist mir halt wichtig. Mir sind so Seelenverbindungen wichtig. Und ich glaube, wenn man gewisse Wege einschlägt, die andere Werte priorisieren, dann muss man dafür auch in Kauf nehmen, dass das dann nicht stattfinden kann. Also wenn ich jetzt sage, ich will jetzt aber einfach nur Kohle machen und Business und dann gehe ich halt diesen Weg und dann nutze ich Menschen für mein eigenes Fortkommen, kann ich nicht gleichzeitig erwarten, dass da tiefe Seelenverbindungen zustande kommen.
Mhm. Mhm. Ich habe mal, oder ich erinnere mich an ein Konzert von dir und da hast du so in etwa, ich kann es nicht ganz wiedergeben, aber es ist so hängen geblieben bei mir, da hast du ein Prinzip aus dem Yoga aufgegriffen, Ahimsa, mhm. was ja Gewaltlosigkeit bedeutet. Und da hast du erzählt, dass dieses Prinzip für dich vor allem bedeutet, auch dir selbst gegenüber gewaltlos zu sein. Und dass du oft merkst, und da habe ich mich total drin wiedergefunden, ich glaube auch die HörerInnen und ZuschauerInnen, dass wir oft uns selbst gegenüber überhaupt nicht gewaltfrei sind, sondern dass wir uns zum Beispiel immer wieder pushen oder Druck auf uns ausüben und über unsere Grenzen gehen. Mhm. Oder dass, wenn wir eben auch, ja, wenn es uns nicht gut geht, wenn wir einen schlechten Tag haben, uns dafür verurteilen oder dass wir Dinge an uns ablehnen, das ist ja auch schon gewaltvoll. Ja, dass wir, ob es nun äußere Merkmale beim Blick in den Spiegel sind oder wenn wir an uns runterschauen oder Gedanken über uns selbst haben, mhm. ja, die gewaltvoll letztendlich sind, weil es eben negativ wertende Gedanken uns selbst gegenüber sind. Oder dass wir uns in ein Korsett zwängen, was überhaupt nicht zu uns passt und eben ganz, ganz oft nicht gewaltfrei uns selbst gegenüber sind. Und da sind wir bei diesem großen Stichwort Selbstliebe. Was bedeutet Selbstliebe für dich? Oder ich fange mal anders an, Selbstliebe für mich beginnt eigentlich genau in diesen Momenten zu merken, was mache ich denn da eigentlich mit mir? Wie oft bin ich gewaltvoll mir selbst gegenüber und lehne mich ab? Weil wir ja ganz oft uns von anderen Menschen wünschen, dass sie eben nicht gewaltvoll uns gegenüber sind oder dass sie uns annehmen und dass sie uns lieben und zu uns stehen. Und dann mal zu merken, wie oft mache ich das eigentlich selber überhaupt nicht. Und das war für mich und ist für mich immer noch der Weg zur Selbstliebe und zu merken, wie oft passiert das. Und auch ich lade alle ein, die jetzt zuhören, zuschauen, mal für einen Moment in sich zu gehen und sich zu überlegen, wie oft habe ich mich heute selbst abgelehnt. Also ich habe es auf jeden Fall heute schon gemacht. Kann ja auch in kleinen Sachen sein.
Also das ist, glaube ich, ein wirklich andauernder Prozess des Verlernens. Mhm. Ich glaube, dass etwas, was mich die ganze Zeit auch sehr intensiv beschäftigt, jetzt auch gerade bei den Sachen, an denen ich gerade auch musikalisch arbeite, ist, wie sehr wir Dinge verinnerlichen. Mhm. Wie wir verinnerlichen, wie mit uns geredet wurde, wie auf uns geschaut wurde und vor allen Dingen aber auch, wie wir eine ganze Gesellschaft, die um uns herum in gewissen Arten und Weisen funktioniert, wie wir die auch verinnerlichen, weil uns ja ständig was gespiegelt wird. Und je nachdem, was wir für Identitätsmerkmale haben, wird uns dementsprechend was gespiegelt. Und daraus machen wir dann auch unser Selbstbild, das wir verinnerlichen. Und ich glaube, dass für mich wirklich total wichtig ist, das sehr persönlich und sehr konkret zu machen. Ne? Also wenn ich sage, es gibt Strukturen in der Gesellschaft, die dazu führen, dass Menschen benachteiligt werden. Und dass gewisse Merkmale an mir auch dazu führen können, dass ich benachteiligt werde. Dann kann ich das total akademisch auseinandernehmen, kann das dekonstruieren, kann es analysieren oder, und das mache ich halt viel für mich gerade, kann ich sagen, was bedeutet das für mich? Was bedeutet das, wie sehe ich mich? Was bedeutet das für meine Familie? Was hat das bedeutet früher, wenn ich mit meinem Vater am Küchentisch gesessen habe und wie er mit mir geredet hat? Was hat er für eine Geschichte, die dazu geführt hat, dass er ein gewisses Bild von sich selber hat? Das habe ich geerbt. Das hat er mir weitergegeben und ich habe das geerbt. Und dann habe ich aus all diesen verschiedenen Dingen, die auf mich einwirken, mir was zusammengesetzt, was mein Umgang mit mir selbst, meine Sicht auf mich selber ist. Und wenn wir in einer Gesellschaft sind, wo viel Gewalt vorhanden ist, und ich sage, dass das so ist, also ich finde, wir leben in einer recht gewaltvollen Gesellschaft, dann kann man ja auch davon ausgehen, dass das sich in uns widerspiegelt. Und dass das aber was total Persönliches wird dann. Dann kann man auch nicht akademisch und analytisch daran gehen und sagen, ja, ich analysiere das bei mir selber jetzt so und dann ist es weg, sondern ich muss es verlernen. Mhm. Und das ist ein total persönlicher und auch super schmerzhafter Prozess, der immer, immer, immer weitergeht, weil diese Dinge, die hören nicht einfach auf, sondern man muss ihnen jedes Mal dann auch irgendwie aktiv begegnen. Und für mich ist einer der ersten Schritte im Moment, den Druck rauszunehmen. Mhm. Also, dass ich wirklich Dinge versuche in meinem Leben so zu gestalten, dass ich die Freude priorisiere und nicht den Druck. Weil indem ich mir erlaube, mich zu freuen, also mich an meinem Leben zu erfreuen und gleichzeitig mir gönne, dass ich nicht unter Druck stehen muss die ganze Zeit, um irgendwem irgendwas zu beweisen oder irgendwas zu leisten, verschiebe ich den Blick auf mich selber, indem ich sage, du hast es aber auch verdient, entspannt und froh zu sein. Mhm. Und das sind so, also das ist so, sage ich mal, für mich wäre, ist das jetzt im Moment der erste Schritt. Ich glaube, in anderen Momenten war es auch mal was anderes. Also ich glaube, dass es in anderen Momenten mal wirklich so war, dass ich viel geübt habe, mit mir selber so zu reden, als ob ich sozusagen zwei Personen in einer wäre, das Kind und die Erwachsene. Und dass ich diese Gefühle, die manchmal aufkommen, die nicht liebevolle Gefühle mir selbst gegenüber waren, dass ich die genommen habe und mit denen geredet habe wie mit einem Kind und gesagt habe, ja, das stimmt, diese und jene Person hat sich dir gegenüber gerade so verhalten und jetzt hast du das Gefühl, dass du nicht liebenswert bist, aber das hat nichts mit dir zu tun, wenn die Person nicht in der Lage ist, dich gerade zu lieben. Das mhm. ist deren Situation, das sind deren Momente, das ist deren Sicht auf dich, aber deren Sicht auf dich hat nichts mit dir zu tun. Das war ein Moment, habe ich das viel praktiziert. Also ich glaube, dass das verändert sich auch immer, je nachdem, was gerade in einem selber hochkommt und womit man gerade umgehen muss. Und ich glaube, das ist halt dieses Commitment dazu, immer wieder auf sich zu achten, immer wieder auf sich zu hören, immer wieder in sich zu gehen und zu sagen, was ist gerade in mir los? Ich gebe mir mal die Zeit, ne, wie du auch gerade gesagt hast, ich gehe mal in mich. Und dann bin ich committed, dann stehe ich dazu, dass ich sage, ich finde jetzt Lösungen für mich, ne, die mir helfen. Ich glaube, das ist auch so ein großer Punkt von eben Selbstliebe und auch die Abwesenheit von Gewalt mir selbst gegenüber. Mhm.
Ja, kann ich total nachvollziehen. Bei mir ist es auch dieses Also es verändert sich auch und es ist auch ein Prozess, weil wir ganz vieles eben entlernen dürfen. Ja, all die Muster, die wir entwickelt haben, all die Erfahrungen und Prägungen, die wir so mit uns rumtragen. Und eben, ich glaube, der erste Schritt ist wirklich, sich einzugestehen oder eine Aufmerksamkeit, wie du es ja auch gerade gesagt hast, dafür zu entwickeln, was passiert denn hier gerade und das nicht als normal hinzunehmen. Und dann für einen Moment auch mal die Welt anzuhalten und zu sagen, hey, so wie ich gerade über mich denke, das ist nicht, das tut mir nicht gut. Und aber auch da nicht verurteilend zu sein, ja, und das ist, glaube ich, auch ein großes Thema, wenn man sich mal auf den Weg gemacht hat, dass man dann nicht denkt, Mensch, ich müsste es doch, ich dachte, ich hätte das schon gelöst, ja, sondern zu sagen, hey, dann nehme ich auch das von mir jetzt an. Ich nehme an, dass ich es gerade nicht besser kann, so. Und weil manchmal passiert es, dass wir diese Aufmerksamkeit haben, dann denken, okay, ich wähle jetzt bewusst einen anderen Weg. Okay, ich weiß jetzt, was hier passiert. Ich bin gerade gewaltvoll mir gegenüber und ich versuche jetzt, wertschätzend mit mir zu sein, so wie du es eben auch beschrieben hast mit der inneren Kindarbeit, ja, wie du eben mit dir gesprochen hast. Und es liegt nicht an dir. Mhm. Ja, das ist... du bist gut so, wie du bist, also mit dir selbst zu reden. Und manchmal funktioniert es aber bestimmt auch nicht. Mhm. Ja, also bei mir auf jeden Fall. Mhm. Und dann in dem Moment aber auch das anzunehmen an mir und zu sagen, okay, das ist jetzt gerade ein schwieriger Moment oder ich mag mich selber nicht und es ist auch okay, jetzt gerade. Aber ich bügel da nicht so drüber. Und dann halte ich mich eben in diesem Moment.
Ich glaube auch, was du sagst, ne, dass man Dinge von sich selber annimmt, das ist auch so ein ganz unpopulärer Gedanke, wenn es um die Dinge geht, die man nicht fixen kann. Und ich glaube, das wiederum ist auch schon wieder sowas, was einem total oft in die Quere kommt, weil das so ein so eine Mischung, also das ist sowas, etwas, was sozusagen eigentlich vielleicht einen guten Ansatz hat, und man möchte, dass es einem besser geht, man möchte wachsen. Aber man denkt vielleicht, dass man ein anderer Mensch werden kann, dass man ein besserer Mensch werden kann, indem man Dinge von sich selber los wird.
Und das impliziert ja auch schon Gewalt. Ja. Gewalt, denn das bedeutet oder impliziert, dass ich jetzt noch nicht gut genug bin und ein besserer Mensch werden muss. Das heißt, ist für mich ein Riesenunterschied, weil wenn ich sage, ich möchte mehr Freude in meinem Leben und ich kann mein Leben so gestalten, dass ich mehr Freude haben kann, dann ist das was anderes, als zu sagen, ich werde ein besserer Mensch. Aber ich würde sogar noch weitergehen, auch wenn es um zum Beispiel Meditation geht. Ne? Ich glaube, Osho hat das auch mal gesagt, dass es eben in dem Moment, in dem wir uns da hinsetzen und meditieren und meinen, es muss jetzt was passieren und ich muss eine Einsicht über mich haben oder ich muss was verstehen, ist die Erfahrung weg. Weil eigentlich ist das, was wir sind, unsere Sinne, unser Körper, unsere Seele, that's where the magic is. Und wenn ich schon mit so einem Impuls da dran gehe, da muss ich jetzt was verbessern, dann beraube ich mich eigentlich dieser tiefen Erfahrung, dass alles, was da sein kann, auch da sein darf.
Und auch ich glaube, dass das ein riesengroßes Missverständnis ist und dass das aber auch ein Missverständnis ist, mit dem viel Geld gemacht wird. Also, dass halt gesagt wird, ihr könnt euch verbessern, ihr könnt in so und so vielen Schritten immer erfolgreich und glücklich und strahlend sein und alles kriegen, was ihr wollt, kauft mein Heilsversprechen, ne? So, und das ist halt was, also das ist schon so, da sind auch, glaube ich, viele Leute, die verstehen, was es für Bedürfnisse in Menschen gibt und die mit diesen Bedürfnissen arbeiten und Geld verdienen. Aber es ist auch natürlich ein unpopulärerer Ansatz zu sagen, du kannst nichts wirklich loswerden. Du kannst kein Gefühl, das deine Menschlichkeit ausmacht, loswerden.
Und die Frage ist ja auch, weil du hast es gerade gesagt, dass deine Menschlichkeit ausmacht, warum will man es auch loswerden? Ja? Mhm. Und ich glaube, da kann man auch wieder den Bogen schließen zu dem, was du eingangs gesagt hast, was zum Beispiel unsere Freundschaft betrifft. Mhm. Wenn ich das Gefühl habe, als Mensch, ich muss mich fixen, ich muss besser werden oder ich muss was loswerden, was eigentlich meine Menschlichkeit ausmacht, was zum Menschsein dazugehört, dann werte ich das als negativ und dann verstecke ich das auch. Ja. Und dann verstecke ich das eben auch vor anderen Menschen. Vielleicht bewusst, vielleicht unbewusst, ist überhaupt nicht manipulativ gemeint, aber man zeigt sich eben nicht. Aber es ist eben ein Teil der Menschlichkeit. Das heißt, es ist auch ein Teil von dir, ein Teil von deiner Menschlichkeit. Und nur wenn wir eben all das annehmen, was zu uns gehört, zum Menschsein dazugehört, können wir uns auch eben auf dieser Ebene begegnen.
Voll. Und ich merke, also wenn, ne, auch auf der ganz persönlichen Ebene, also ich merke auch, dass über die ganzen Jahre, wo ich auch immer mehr Dinge über dich erfahren habe und immer mehr gelernt habe, was auch Teil deiner Menschwerdung sozusagen war, also was deine Geschichte ist, umso mehr habe ich auch irgendwie Verständnis für dich, weißt du? Also umso mehr kann ich dich sogar noch mehr annehmen, weißt du? Mhm. Und umso mehr kann ich versuchen, so als Freundin so für dich da zu sein, dass ich denke, dass ich weder, sag ich mal, deine Grenzen überschreite, weil ich sie dadurch, dass du mir zeigst, wer du bist, dass ich sie kenne, ne? Dass ich versuche, das irgendwie zu respektieren. Also kann ich eine bessere Freundin versuchen zu sein in dem Moment, wo ich mehr von dir weiß und du zulässt, dass du dich mir verletzlich zeigst, so. Und kann gleichzeitig aber auch irgendwie meine Erwartungen zum Beispiel manchmal auch anpassen, ne? Also ich habe in vielen Freundschaften, wo ich die Geschichte kenne, weiß ich, dass gewisse Dinge vielleicht, dass man gewisse Dinge erwarten kann, die aber nicht passieren werden, ne? Und dann muss ich es ja nicht erwarten, so, weißt du? Also, keine Ahnung, wenn ich jetzt weiß, jemand ist ein totaler Workaholic, aus gewissen Gründen, dann bringt es ja nichts, wenn ich der Person die ganze Zeit sage, hör doch mal auf zu arbeiten, weißt du? So. Sondern dann hilft es vielleicht viel eher, wenn ich irgendwie mit einem anderen Verständnis an die Person rangehe und vielleicht eher mal versuche, Situationen zu kreieren, in denen ich weiß, dass die Person sich dann fallen lassen und entspannen kann. Mhm. Ne? Also so der Umgang in einer Freundschaft, der wächst ja auch mit einem tieferen Verständnis. Und ich glaube, mit einem selber ist es auch so. Also dass ich halt diese sehr, sehr, sehr unpopuläre Ansicht irgendwie vertrete, dass man nichts von sich selber loswerden kann und dass nichts, was da ist, auch an negativen, sogenannten negativen Gefühlen, dass nichts davon jemals verschwinden wird, ne? Und dass ich auch meine Vergangenheit nicht verändern kann und dass ich auch nie, also für mich, dass ich nie über gewisse Dinge wirklich, wenn ich ehrlich zu mir bin, dass meine Gefühle sich da nicht ändern werden. Also wenn ich über was Schlimmes nachdenke, was in der Vergangenheit schlimm für mich war und was grundsätzlich vielleicht wirklich auch ein tragisches Erlebnis ist, wieso sollte ich das auf einmal toll finden? Wieso sollte ich das auf einmal schön finden? Wieso sollte, wenn es eine wirklich tiefe Verletzung war, wieso sollte also diese Narbe auf einmal weg sein? Ne? Klar, kann man jetzt argumentieren, okay, es gibt ja auch Schönheits-OPs, so, aber, aber ich glaube halt, dass also so wirklich ne, seelische Landschaften auch manchmal durch Naturkatastrophen geformt werden. Mhm. Und dass das dann halt die Landschaft deiner Seele ist und du kannst aber mit dem, was da ist, immer noch das Schönste daraus machen. Also das ist halt so der Punkt, wo ich bin, wo ich sage, mein Commitment zu mir selber und die Art und Weise, wie ich dann Selbstliebe praktiziere, ist die, dass ich nicht versuche, irgendwas zu verbessern, zu verschönern, sondern dass ich mir verspreche, dass ich ab dem Moment da, wo ich jetzt bin, von hier aus mit allem, was ich bin und mit Rücksichtnahme auf all das, was ich bin, mit Rücksichtnahme auf meine Grenzen, mit Rücksichtnahme auf meine Bedürfnisse, versuche, das bestmögliche Leben zu führen Und bestmöglich nicht im Sinne von Verbesserung und Erfolg, sondern bestmöglich wirklich im Sinne von Authentizität und Freude und worauf ich meinen Fokus lenke. Ne?
Und das hat doch etwas sehr, sehr, sehr Empowerndes, weil ich glaube, was der Unterschied ist, wenn man anfängt, sich damit auseinanderzusetzen und so, wie du es jetzt eben gerade beschrieben hast, also auf diesem Weg der Selbstliebe, dass eine Sache passiert, dass einen die Ereignisse, dass man die nicht ausradieren muss, was eh nicht geht, dass man die auch nicht auf einmal toll finden muss, was eh nicht geht, aber dass sie eben nicht das Leben definieren. Mhm. Und dafür muss man sie aber integrieren, mhm. weil sonst bestimmen sie dein Leben. Mhm. Entweder in Form von Traumata, die immer wieder zurückkommen, oder eben in kompletter Verdrängung, was dann den totalen Backlash irgendwann gibt. Mhm. Und ich glaube, diese Dinge, und da sind wir wieder bei der Selbstliebe, alles anzunehmen von sich und das eben zu integrieren, mhm. so wie es ist, in mhm. dem Schmerz und zu sagen, ja, das ist aber ein Teil von mir. Und du hast es gerade so schön beschrieben mit Naturkatastrophen, die eben auch Landschaften formen, Landschaften der Seele. Und es gibt eine wunderschöne Visualisierung auch dazu, in der man sich vorstellt, man würde über eine Landschaft fliegen in einem Flugzeug und runterschauen. Und der Blick fällt zuerst auf die dunklen Teile der Landschaft oder auf die schattigen, die Wälder. Und dass man da hinschaut und guckt, okay, für welche Teile meiner Geschichte steht das? Mhm. Und dass man da genauer auch sich traut, hinzuschauen. Ja? Und vielleicht auch was für Teile meiner Persönlichkeit. Weil wir haben mit Sicherheit auch Teile unserer Persönlichkeit, die wir vielleicht nicht so gerne angucken oder die wir nicht als erstes zeigen. Mhm. Ja? Mhm. Und das ist aber eben dazugehört. Und dass dann der Blick weiter schweift auf Teile dieser Landschaft, die so eine Art Übergang bilden zu den helleren Teilen der Landschaft, die in der Sonne liegen, wo grüne Wiesen, Blumen sind, wo man gerne hinguckt, Lichtungen, aber dass man hinterher im Ganzen erkennen kann, dass alles zusammen erst eine florierende Landschaft überhaupt ausmacht und dass überall Leben ist, dass überall Tiere sind und dass es eben Gewächse gibt, die eher in den schattigen Landschaften mhm. sind und welche, die aber mehr Sonne brauchen und dass alles zusammen eine ganze Landschaft ergeben und dass eben auch Begrenzungen da sind, ne? Dass eben diese schattigen Teile nicht ausufern sind, sondern dass die Grenzen haben mhm. und dass die aber auch bedingen, dass es überhaupt sonnige Teile gibt, ja, und dass da Leben ist, aber eben auch in dem Schattigen und dass das Sonnige, die hellen Teile unserer Persönlichkeit, also Eigenschaften, die uns ausmachen, aber auch unserer Geschichte auch da sind und mhm. auch reichlich sind und dafür müssen wir uns aber eben alles anschauen und das ist dann die Landschaft unserer Seele und uns eben auch zu sagen, ja, ich kann überall hingucken mhm. und alles darf da sein, weil letztendlich ist alles fruchtbares Land, mhm. wenn ich es anschaue. Mhm. Wenn ich es wegdrücke, ist es totes Land. Mhm. Wenn ich es anschaue, gehört alles zu fruchtbarem Land dazu. Und das hört sich jetzt so abstrakt an, aber es ist mir eben eingefallen, als du eben von den Landschaften der Seele gesprochen hast.
Ja, es ist schön, dass du das so weiter ausgeführt hast. Ich glaube sogar auch, dass wenn man nicht so mit Angst und so einer urteilenden Haltung auf diese ganze Dunkelheit in sich selber schaut, ne, dass dann, dass das auch unglaublich faszinierend sein kann und dass eben auch gerade so dunkle oder unangenehme und negative Gefühle auch so gewisse Botschaften von über uns für uns bereithalten. Also sie können uns informieren eben über unsere Grenzen, über unsere Vision auch manchmal. Ne? Also Ich finde gerade auch so, Wut ist zum Beispiel auch eine total schwierige Emotion. Aber manchmal, wenn man Wut irgendwie richtig kanalisiert, kann sie ja auch, also kann sie uns ja auch kommunizieren, was uns wichtig ist, oder kann uns kommunizieren, wo wir vielleicht Dinge haben, die sehr aufgeladen sind, wo wir nochmal hingucken müssen oder so. Aber nicht unbedingt, um die Wut loszuwerden an sich, sondern um uns besser selber kennenzulernen.
Total, total. Und ich glaube, wenn man so an Gefühle rangeht, Gefühle sind Teil unseres emotionalen Führungssystems. Mhm. Und wenn wir dahin schauen, dann können wir uns eben auch führen lassen. Dafür müssen wir aber eine Botschaft eben empfangen und die auch integrieren. Mhm. Wenn wir es immer wegdrücken, dann gehen die Gefühle auch nicht weg. Die müssen auch nicht weggehen im Sinne von, die dürfen nie wiederkommen. Aber letztendlich ist so eine Wut nicht da, um zu bleiben, sondern die will dir zeigen, hey, was will denn da noch angeschaut werden, integriert werden, was will vielleicht auch raus? Mhm. Genauso wie eine Traurigkeit, Neid, ja, das sind alles Emotionen, die uns ja was zeigen. Also gerade Neid ist ja sehr auch unpopulistisch, sag ich mal. Ja, keiner will neidisch sein, jeder will irgendwie in die Retterin oder der Retter oder der Heilige im weißen Gewand sein. Mhm. Das aber sind wir aber nicht.
Sind es dann doch viele. Ne?
Genau.
Und wenn man dann die Kommentarspalten manchmal anschaut, online, die so anonym dann sind, dann merkt man, wie viel Negativität und Hass und Neid Leute rauslassen. Ne?
Mhm. Wenn sie anonym sind. Ja. Und Neid, und da lade ich jeden ein, da mal hinzugucken, ist eine super Botschaft, weil wenn wir etwas in jemandem sehen, wo wir neidisch drauf sind, dann heißt es, dass da auch ein Bedürfnis in uns ist, dem jetzt irgendwie noch kein Raum gegeben wird. Da kann die andere Person überhaupt nichts für, sondern dann ist es an uns zu sagen, hey, vielleicht will ich da doch irgendwie was anders. Mhm. Und vielleicht will ich das haben. Mhm. Das Problem ist, dass wir der erste Reflex immer ist wahrscheinlich, ja, okay, ich will nicht, dass die andere Person das hat, ja, weil man es eigentlich selber haben will. Und das heißt, alle Gefühle laden uns eigentlich dazu ein, mal hinzuschauen und sind letztendlich überhaupt nichts Negatives. So ein Schmerz ist Schmerz. Ne? Und ich glaube, jeder von uns hat schon schmerzhafte Erfahrungen im Leben gemacht. Und Schmerz hat auch keine Skala. Und Trauma hat auch keine Skala. Und fängt nicht erst bei einem gewissen Schmerzpunkt an. Ich glaube, wir alle kennen Schmerzpunkte in unserem Leben. Mhm. Und auch die zu integrieren, lade ich auch jeden ein, weil dadurch wird eben diese Landschaft deiner Seele auch fruchtbar, weil wir können ganz viel mitnehmen, auch aus unserem Schmerz, aus schmerzhaften Ereignissen. Ja, alles, was da ist, will was Gutes. Und da will ich mich auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, weil klar sind manche Sachen, also es wäre jetzt ein bisschen frech von mir zu sagen, wenn jemand was ganz Traumatisches erfahren hat, ja, hey, alles, was da ist, will was Gutes. Das bedeutet nicht, dass es gut war, dass dir das passiert ist. Aber du kannst was daraus mitnehmen für dich. Du bist nicht hilflos in dem. Ja?
Vor allem deine Reaktion will ja was Gutes. Genau. Also natürlich, vielleicht wollte das Ereignis oder die Person, die vielleicht sogar an dem Ereignis beteiligt war, das für einen selber traumatisch war, die wollte vielleicht nichts Gutes. Mhm. Aber deine Reaktion wollte was Gutes, nämlich wollte dich beschützen.
Genau.
Und wollte, dass du heilst oder wollte, dass du überlebst. Mhm. Ne? Und das ist ja, und wenn diese Reaktion aber dann so eingefroren ist und sich immer wieder wiederholt, dann ist es ja irgendwie trotzdem immer noch eigentlich dieser Wille zum Überleben oder dieser Wille, sich selber zu beschützen, der da einem immer wieder dann in anderen Situationen vielleicht auf einmal in die Quere kommt. Ne?
Und da, wenn es eingefroren ist, eben zu gucken, wie kann ich das festgefrorene Emotionen auftauen? Mhm. Und manchmal muss man sich auch Hilfe dafür holen. Ja.
Das ist auch ein großer Akt der Selbstliebe, finde ich. Wenn man so seine eigenen Grenzen anerkennt und sagt, ich schaffe das nicht alleine und ich muss das auch nicht alleine schaffen.
Genau.
Und ich kann mir jetzt auch Hilfe holen. Und dann auch dieser Schritt, irgendwie nach Hilfe zu fragen, ne? Ist auch so eigentlich total so powerful.
Total.
Ja.
Und du, nicht nur als Freundin, sondern auch als Künstlerin, bist ja für viele auch genau so eine Hilfe, weil du eben die diese Themen in deiner Musik aufgreifst. Und ich weiß, dass oft Menschen auf deinen Konzerten zu dir kommen und sagen, hey, das hat was mit mir gemacht oder ich fühle mich verstanden, ich fühle mich gehalten oder ich fühle mich inspiriert, tiefer zu schauen bei mir. Das ist ja deine Art, Menschen zu helfen.
Das ist auch das größte Kompliment für mich, wenn jemand sagt, dass das, was ich auf der Bühne gemacht habe, ist, dass die Person in dem Moment in ihrem Leben, wo sie jetzt gerade ist, total abgeholt hat. Also, dass es sie komplett irgendwie an sich selbst erinnert hat. Ne? Das ist das, wo ich immer denke, ah, da fühle ich mich dann sehr erfolgreich in dem Moment. Weil ich ja nicht, also das ist, glaube ich, auch so ein bisschen da, wo es sich vielleicht, also ein bisschen unterscheidet auch von anderen, dass ich halt gar nicht unbedingt Lust habe, auf die Bühne zu gehen, dass man hinterher sagt, ah, du bist so toll und du hast irgendwie toll gesungen, sondern dass ich mir wünsche, dass ich Dinge fühlbar machen kann für andere. Also, dass ich eben auch nur diesen Umgang jetzt mit Emotionen, diesen Umgang auch mit unserer eigenen Dunkelheit und mit sehr schwierigen Seiten von uns selber oder schwierigen Phasen unseres Lebens, dass ich versuche, da emotionale Zugänge zuzuschaffen durch die Musik, also dass man es fühlt, dass man halt nicht nur im Kopf darüber nachdenkt, sondern dass man sagt, ja, okay, ich habe einen Song, der heißt Still Here, der noch nicht veröffentlicht ist, aber wo es eben genau darum geht, dass wenn man mit seinen verdrängten Gefühlen in Kontakt tritt, dass die dann einen halt manchmal, dass sie einem sagen, ja, ich bin immer hier. Also, dass wenn man sie nicht kontaktiert oder wenn man sie versucht zu verdrängen, dass sie dann aus einer anderen Richtung auf einmal einen überwältigen können. Aber dass, wenn man ihnen Gehör schenkt, dass sie sagen, hey, ich bin einfach die ganze Zeit hier und ich will dir nicht wehtun, aber ich möchte, dass du mir zuhörst. Mhm. Und das irgendwie fühlbar zu machen, das ist so, also so unter anderem, ne? Es gibt sehr viele Aspekte vom Menschsein, die ich versuche fühlbar zu machen, damit sie irgendwie vielleicht auch so dass man die Angst davor verliert, so mit Dingen emotional auch in Kontakt zu treten.
Also für mich ist es wirklich so, dass du als Künstlerin eine Facilitatorin bist. Also wirklich den Raum bereitest, sich selbst tiefer zu begegnen.
Ja, und das, die Frage vom Anfang, so wie viel von dem persönlichen Weg geht in die Musik oder wie viel von der Musik beeinflusst den persönlichen Weg, das ist genau das. Also ich kann diesen Raum ja nur insofern halten, als dass ich ihn auch selber für mich schon irgendwie erkundet habe. Mhm. Und deshalb bin ich da, glaube ich, eben auch so sehr committed zu diesem Weg, also einfach immer weiterzugehen und immer das, was kommt und was irgendwie gefühlt und auch erlebt und irgendwie womit auch gearbeitet werden will, dass ich das auch immer weiter verfolge, um dann auch so Erfahrungen halt auch teilen zu können und erfahrbar machen zu können.
Mhm. Und für alle, die jetzt zugehört haben und bestimmt die eine Frage haben, wo finden wir dich, wo hören wir dich? Ich packe natürlich alle Links auch in die Shownotes, aber vielleicht magst du noch mal kurz sagen, was gibt es gerade Neues von dir und wo finden wir deine Musik?
Also man kann auf jeden Fall, wenn man Mariama sucht, alles, was ich bisher veröffentlicht habe, eigentlich auf allen gängigen Plattformen finden. Meine letzten Releases und der künftige, die werden nur digital veröffentlicht und das, was zu allerletzt rausgekommen ist, ist der Song Promise. Und Promise ist halt dieses Commitment, was ich jetzt auch schon ein paar Mal erwähnt habe, zu sich selbst. Also beginnt auch damit, dass ich diesen Wunsch ausspreche für uns alle, dass wir an einen Punkt kommen, wo wir uns das Gefühl geben, dass wir immer für uns da sein werden und dass wir da, wo wir immer für uns da sind, nichts als Liebe für uns finden. Und diesen Song habe ich uns allen quasi gewidmet, dass wir das wie so eine Art Mantra oder wie so eine Art Affirmation für uns selber singen können. Den findet man auch überall, wo man Musik streamen kann und auch zum Beispiel auf meinem YouTube-Kanal. Und das ist überhaupt eine gute Anlaufstelle. Oder wenn man meine Webseite aufruft, mariama-music.com, wird man auch da so weitergeleitet.
Wie gesagt, ich packe alles nochmal in die Shownotes. Mari, danke, dass du hier warst. In meinem ersten auch Videopodcast. Merci, merci und merci für alles, was du tust, was du gibst und für deine Realness und vor allem für deine Freundschaft.
Danke dir auch, Daisy.
Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Zuschauen und wir wünschen euch noch einen wunderschönen Tag ab.